Ja, nichts mehr, nichts weniger ist das erfüllte Leben für uns das Ziel, oder? Mit Menschsein zurechtzukommen, könnten wir auch sagen, oder die Qualitäten, sich durch Menschsein als das zu erkennen, was nicht Mensch ist, also jenseits von Menschsein. Denn wir machen es ja meist umgekehrt, wir wollen versuchen, die Spiritualität in das Menschsein zu integrieren. Und damit versuchen wir praktisch das Universum in einen Menschen reinzufropfen. Und eigentlich noch viel mehr, weil das, was wir sind, ist ja nicht nur ein Universum, sondern in seiner Dimension unendlich und unfassbar für den menschlichen Verstand. So, das heißt also, wenn du dich als das erkennst, was du bist, und das ist nicht Menschsein, kannst du erst Mensch sein. Aber du wirst nie wirklich total Mensch sein, sondern du wirst immer dann das bleiben und in dem Zuhause sein, was deine Wirklichkeit ist. Also deine wahre Identität ist. So, nichts weniger ist das Ziel von Satsang. Und um das zu erkennen, wie gesagt, heute Morgen hatten wir das ja thematisch auch, ist das Gewahrsein zentral. Und ist das zentral, was in dir wahr ist, also was du in dir als wahr erkennst und als wahr ausdrücken kannst. Und wir haben ja auch gestern schon gesehen, dass es nicht leicht ist, für sich selbst zu wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber du kannst nur, auch wenn es eine relative Wahrheit ist, die sich auf menschliche Tendenzen bezieht, kannst du nur damit sein bzw. es transzendieren, wenn du diese Fakten sein lässt. Das heißt also, nicht in einer Verdrängung bist von dem, was ist, sondern indem du wirklich konsequent dann für dich akzeptierst, dass zum Menschsein nicht nur die guten Seiten gehören, sondern auch die anderen. Andersrum gesagt, dass zum Menschsein nicht nur die negativen Anteile gehören, sondern auch die guten. Und je nachdem, wo du da stehst, findest du dich da wieder. Und wir können nichts für unsere Seiten. Wir können auch nichts dafür, dass wir uns jenseits davon orientieren. Wir können nichts dafür, dass wir Mensch sind. Wir können nichts dafür, dass wir das sind, was wir wirklich sind. So, das sagt schon mal klar aus, in welche Richtung diese Orientierung geht. Dass da niemand ist, der irgendwas machen kann. Du kannst noch nicht mal das Betrachten machen von dem, was wahr ist. Du kannst auch nicht mal dich als Gewahrsein bestimmen und sagen, so, jetzt bin ich mir nur noch gewahr und jetzt lebe ich nicht mehr die Anteile, die versuchen, das Gewahrsein zu überdecken mit Geschichten oder mit Erfahrungen, die ich habe oder mit irgendwelchen Erwartungen, die ich habe, weil das kannst du nicht. Trotzdem bist du in deiner Essenz als Mensch Gewahrsein, aber nichts sonst. Also im Menschsein bist du sonst nichts, außer Gewahrsein. Und selbst das bist du nur bis zu einem gewissen Grad, weil das einfach nur dich widerspiegelt als das, was deine wahre Identität ist. Also wir können dann sagen, was Menschsein ist, hat mit dir gar nichts zu tun. Das heißt nicht, dass man das Menschsein jetzt komplett ablehnt. Im Gegenteil, man muss es ja integrieren und auch die Anteile, die man nicht gerne lebt. Aber es ist wahr. Denn selbst Gewahrsein ist nach dem Tod der Person oder des Menschen nicht mehr anwesend. Es ist also immer nur ein Mittel in uns, um eigentlich im Leben zurechtzukommen, zu sehen, was wahr ist und auch zu sehen, was nicht wahr ist. Das ist, was das Gewahrsein liefert. Das Einzige, was nichts interpretiert. Und das, was du bist und bleibst, ist das, was jenseits jeder Form ist und jenseits jedes Formlosen, jenseits jeder Idee, jenseits jedes Gefühls, jenseits jeder, was auch immer, Ausdrucksweise. Und das ist, was du bist und das ist das Einzige, was einer Veränderung nicht unterworfen ist. Alles andere ist veränderlich und muss, da es irgendwann mal angefangen hat aufzutauchen, auch wieder gehen. So, erst wenn du dich als das erkennst, was nicht kommt und nicht geht, sich nicht verändern kann, bist du wirklich bei dir. Oder dann bist du du. Davor bist du es auch. Aber du bist dir dessen nicht bewusst. Und Menschsein ist die Qualität, die dir das bewusst machen kann. Was nicht bedeutet, dass der Zweck von Menschsein der ist, dass das wahre Leben sich seiner selbst durch Menschsein bewusst sein will. Das ist ein totaler Blödsinn. Das ist nicht nötig. Wofür? Das ist auch in dieser oder auf dieser Ebene von unserer wahren Identität oder vom Leben gar nicht möglich. Weil es ist keine Möglichkeit, dass da irgendein Aspekt sich auf irgendwas beziehen könnte. Und von wo hin zu wo, wenn das, was man ja wirklich ist, nirgendwo begrenzt ist, also unendlich ist und nicht aufhören kann zu existieren. Aber sind wir schon als Bewusstsein in dieser Form präsent, dann ist es natürlich das Beste, sich dahin zu orientieren, wo die Freiheit von dieser Form ist. Denn wie gesagt, als diese wahnsinns unfassbare Dimension in einen Körper gepresst zu sein, ist nicht aushaltbar, ist nicht machbar für niemanden. Also erst wenn du anfängst, aufzuhören, Mensch zu sein, wirst du frei sein davon und kannst dann als Mensch sein leben. Und das ist die Möglichkeit, die Satsang bietet, weil es da um die Wahrheit geht und nichts als die Wahrheit. Und wenn es dir darum geht, dann bist du ja richtig. Und das heißt, in der Praxis ungeschminkt das zu sehen, was du als dieser menschliche Ausdruck nicht bist. Das heißt das. So, aber wenn du dich als Mensch siehst, dann wirst du eine Haltung haben zu Mensch sein. Du wirst entweder ein Ja oder ein Nein dazu haben. Und die meisten haben ein Nein dazu, weil sie sich als Mensch sehen. Und können dann die Anteile, die sie nicht aushalten und diese verdrängen, natürlich nicht akzeptieren. Aber damit sich was verändern kann im System, muss eine Akzeptanz da sein. Eine Akzeptanz für alles. Für alles. Und ist es so, dass es in dir passiert, dass diese Akzeptanz da ist, dann wirst du auch sogenannten anderen Menschen gegenüber die Akzeptanz haben und leben können. Davor nicht. Davor nicht. So. Siehst du aber aus der Perspektive, dass du nicht Menschsein bist und dass du dann für den Ausdruck, der durch Menschsein passiert, nichts kannst, also nicht schuld bist, also nichts falsch machen kannst und auch nichts richtig, ist das die beste Ausgangsposition für die Wahrheit. Und nur die, sonst wüsste ich keine. Das würde mich sonst ratlos zurücklassen. Trotzdem willkommen zum Satz. So, was das in seiner Konsequenz, in seiner letzten Konsequenz bedeutet, ist, dass man sich in sich selbst nicht einmischt. In sich selbst ist schon zu viel, in Anführungsstrichen, 3 Anführungsstrichen oder 4 am besten. So, und wie geht das? Na, wir sehen uns als das, wo die Aufmerksamkeit ist, wo der Fokus ist. Ist er auf Menschsein und den Nöten, die damit zusammenhängen, oder den Ausdrucksmöglichkeiten, je nachdem, wie man sieht. Sieht man sich eingeschränkt und ist unglücklich und ist er da, wo das ist, was man wirklich ist, dann geht das Tor auf und du kannst sehen, was Lebensqualität wirklich ist. Und du kannst sehen, dass du immer jenseits bist von jeder Idee von ich bin falsch oder ich müsste irgendwas ändern oder es ist nicht okay, wie es ist. So. Das heißt, für die Menschen, die sich als ohnmächtig erfahren, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man ihnen sagt, du kannst nichts machen, weil du bist nicht das, was entscheiden kann. Du bist nicht, was Mensch ist. Du kannst zwar nichts dafür, für das, was du tust, aber du bist auch nicht falsch und andere sind auch nicht falsch. Und das wird jemand, der sich so selbst so sieht, als jemand, der minderwertig ist, beziehungsweise sich als Opfer sieht, nicht akzeptieren können. So, und die sich als diejenigen sehen, die die Macher sind und die glauben, dass sie alles machen können, werden es außerdem nicht akzeptieren. Also im Grunde genommen findet man, wenn man das von sich gibt oder das sagt, niemanden, der das verstehen kann und der das hören will. Aber das bedeutet, du musst mit deinen Versuchen etwas hinzubekommen oder dem Hinkommen, etwas hinbekommen zu entfliehen, musst du auf Grund laufen. Das heißt also, die Versuche nach dem Motto, ich weiß, wie es geht, ich kann das machen oder ich kann gar nichts machen, zu sehen, dass das nicht funktioniert. Und erst dann kann es sein, dass es für dich eine Öffnung gibt in die Qualität des einfachen Seins. Weil das ist das, was am Ende dabei rauskommt, das, was eigentlich jeder Mensch will. Total entspannt sein, total einfach nur da sein, nicht zu irgendwas gezwungen werden oder andere nicht zu irgendwas zwingen. Einfach nur da sein. Und das ist nur möglich, wenn du dich als das erkennst, was einfach nur da ist. Ganz simpel gesagt. So, damit ist die Umsetzung von der Idee, falsch zu sein, Mensch zu sein oder unfrei zu sein, ganz simpel. Es ist ganz simpel. Einfach nur da zu sein und sich nicht einzumischen in Belange, in Dinge, die einem nichts angehen. Nicht nur nichts angehen, sondern in denen du mit deinem Willen nichts ausrichten kannst. Denn du hast keinen eigenen freien Willen. Wiederum ein Horrorsatz für viele Menschen. Aber so ist es. Aber du kannst es nur sehen, wenn du hinschaust. Also wenn du wirklich hinschauen willst und wissen willst, so entscheide ich wirklich, oder geschieht alles einfach nur? Ist es einfach nur ein spontanes Geschehen? Oder drehe ich die ganze Zeit an der Schraube? Und drehe ich dann an der Schraube und mein Leben ist leidvoll? Und warum lebe ich ein leidvolles Leben, wenn ich es doch anders bestimmen kann? Also schau dir das an. Dafür brauchst du dann niemanden, der dir sagt, wie es ist. Du schaust selber. Und das ist das Wertvollste. Nach meiner Kenntnis ist das Wertvollste, selber zu schauen. Und dann zu wissen, dann vermutest du nicht, du glaubst nicht, sondern du hast die Gewissheit. Ja. Was machen wir jetzt damit?
Machen müssen wir.
Ja, mal was passiert. Ja, wir bestimmen es nicht. Also eine Methode wäre beispielsweise das, was der Ralf versucht, der setzt sich in die erste Reihe. Da kann er einfach nur sitzen und muss nichts tun. Besser kann es nicht gehen. Also sich in die erste Reihe vor die Wahrheit zu setzen, wobei ich das jetzt nicht für mich reklamiere, sondern allgemein in Bezug auf das, was die Wahrheit ist, heißt ja doch, selber verstehen und sehen zu können, was wahr ist. Je mehr man sich der Wahrheit nähert, umso deutlicher sind die Signale. Und das kann man jederzeit überall, an jedem Ort. Nicht nur am Heiligen Berg. Ja. Ist nur ein Funke von dem, was gerade gesagt wurde, wahr, dann ist ja das, was wir sind, an jedem Ort. Das heißt, man muss sich nur in die richtige Position bringen. Dann ist man nicht nur an dem Ort, sondern ist ja mittendrin. Also nichts, was wir hier tun oder lassen, ändert etwas an dem, was wir wirklich sind. Aber es ist ja schon. Gar nichts ändert das. Aber die Idee, was anderes zu sein als die Wahrheit, ändert ganz viel, weil dann reduzierst du die Qualität deiner wahren Identität auf etwas, was du nicht bist. Deswegen kannst du es nicht sehen, was jederzeit so ist und sich nicht ändert, auch nicht durch Verwirklichung ändert sich gar nichts. Du siehst nur, was immer schon ist. Und davor kannst du es nicht sehen. Wir können man auch provozieren und sagen, du willst es nicht sehen. Ja, weil der Verlust deiner falschen Identität Angst macht. Weil du denkst, dass es dann außerdem, was deine falsche Identität ist, nichts gibt. Und solange das so ist, wirst du Angst haben davor, diese falsche Identität aufzugeben. Und das ist das Einzige, was Leid verursacht. Und das will man nicht aufgeben. Sonst wäre es so. In dem Moment, wo das nicht mehr ist, was du nicht bist, bist du. Auch aus deiner Sicht. Du bist es sowieso, aber auch aus deiner Sicht. Wenn du weißt, dass der Ausdruck deiner wahren Identität der ist, einfach nur zu sein, dann sei einfach. Je öfter das in dir auftaucht oder sich ausdrückt, umso mehr Intensität hat das. Es arbeitet in dir.
Ich versuche einfach zu sein.
Also du versuchst das zu machen, was man machen kann.
Und dann arbeite es und dann tue ich was, was man gar nicht machen kann. Und da kann man sich dann schön gedanklich aufhängen.
Ja, so sieht's aus.
Aber gleichzeitig spüre ich auch einfach die Stille hier im Raum. So, das ist, ja, die hier mehr im Vordergrund ist als jetzt bei dem Versuch zu Hause einfach nur zu sein.
Ja, das ist wahr. Da schadet es auch nicht zu versuchen, hier zu sein, weil die Stille trotzdem fällt. Wie geht denn versuchen zu sein?
Auf die Impulse, die in einem aufsteigen, die zu beobachten und denen nicht sofort zu folgen, also zum Beispiel nicht herumzurutschen, sondern ja, genau zu hören, was in einem vorgeht und nicht auf alles zu reagieren. Oder?
Naja, das klingt schon recht ordentlich.
Nochmal Glück gehabt.
Nein, ist ja keine Bewertung. Und es geht ja nur darum, das zu erörtern, herauszufinden, wie es wirklich funktionieren kann. Und funktionieren kann es ja nicht dann, wenn da gar keine Erwartung ist, dass du gar nicht auf irgendwas einsteigst, weißt du? Also selbst die nicht. Das Sein, das ist, dass nichts anderes passiert als Sein. Dieser Versuch, der muss scheitern, weil die ganze Zeit eigentlich alles mögliche andere passiert. Und was entscheidender ist, ist, das, was dem unterliegt, dem, was passiert, da zu sein. Also so wie du sagst, hier ist dann auch reflektieren und so weiter, oder zu versuchen, der Versuch zu sein, aber da drunter ist die Stille. Mhm. So, und da zu sein, wo das ist, was still ist, enthebt dich praktisch der Notwendigkeit, dich auf irgendwas einzulassen, was da auftaucht. Also auch kein Versuch dann, dass du nicht drauf einsteigst. Das ist schon zu viel. Mhm. Dann ist ja wieder der Versuch, etwas zu tun, was man nicht tun kann, also was nicht in Sein mündet. Aber man kann es nicht machen, das Sein, aber es kann geschehen, wenn klar ist, dass alles, was passiert, so ist, wie es ist und ich nicht das bin, was da eingreifen kann und was ändern kann. Nach dem Motto, ich setze mich jetzt nicht hin, damit es still wird. Ich setze mich nicht hin, damit jetzt keine Gefühle oder Gedanken auftauchen. Sondern ich bin einfach nur da. Und dann tauchen Gedanken auf, tauchen Gefühle auf, tauchen, was weiß ich, alles für Geschichten auf im System.
Die man alle dazu nutzen kann, zu sehen, das bin ich ja gar nicht.
Das ist zu viel, weil das ist tagsüber okay, wenn du nicht meditierst, aber in der Meditation ist es zu viel. Mhm. Weil das wäre dann wieder eine aktive Form, wo du sagst, okay, neti neti, alles was auftaucht, das bin ich nicht. Das bin ich nicht, das bin ich nicht, weil es wird alles Mögliche auftauchen. Bis es sich irgendwann mal totläuft, also bis es irgendwann mal zur Ruhe kommt, von alleine. Man muss nur lange noch sitzen. Dann hört das Interesse von dem, was da immer wieder auftaucht, auf, automatisch. Also das wäre eine Methode, wirklich so ewig lang zu sitzen. muss man sich zugestehen oder ausprobieren. Und dann zu sehen, worauf es dann hinausläuft oder was dann passiert.
Buddha hat ja sich gesagt, ich stehe hier nicht mehr auf, bis ich das erfahre. Aber das ist dann doch auch, klingt auch sehr erzwungen, so ein bisschen. Also funktioniert bestimmt nicht bei jedem.
Das hat bei ihm auch nicht funktioniert. Es war nur so, vielleicht an dem Tag, wo es dann so war, dass er an dem Punkt war, dass er nichts mehr versucht hat. Das kann schon sein, aber der ist ja jahrzehntelang durch die Gegend gewandert. Der ist ja nicht, hat sich ja nicht unter den Baum gesetzt und dann ist es gleich passiert. Hat alles probiert, sich kasteit und weiß nicht alles.
Hast du eigentlich auch so eine Phase der Kasteiung gehabt in deinem Leben, wo du irgendwie versucht hast, das so zu erzwingen, was im Nachhinein vielleicht sinnlos war, aber...
Nein. Daher lehre ich ja auch immer wieder, lass es dir gut gehen. Mach dich nicht verrückt. Kasteist du dich etwa?
Nein, nicht mehr. Aber als ich so intensiv Yoga geübt habe, weil ich bestimmte Zustände, die ich durch Zufall erfahren hatte, gerne wieder gehabt hätte, da habe ich das schon forciert. So. Und es gibt auch Mittel, wo man das ein bisschen mit anleiern kann, aber es ist nie ein Automatismus. Und da kann man sich dann auch verrennen. Und das ist auch sehr anstrengend dann einfach irgendwann. Aber man kann ja alles Mögliche unternehmen.
Ja, aber dann ist die Frage, ob das Kasteien ist oder einfach nur wirklich der Versuch, zu sich zu kommen oder die Dinge hinter sich zu lassen, die das verhindern.
Aber Kasteien in dem Sinne, also bewusst Anstrengungen dafür unternehmen, so meine ich.
Naja, dann habe ich mich auch kasteit, wenn du das so willst. Natürlich habe ich diverse Sessions genommen, gemacht und was weiß ich, alles in die Satsangs gegangen ohne Ende, dann wäre das auch kasteien. Das ist auch eine Anstrengung, die man unternimmt, damit was passiert. Aber kasteien heißt, dass es dir dabei wirklich dreckig gehen muss, Tapas zu machen. Also wirklich dich ans Limit zu treiben, möglichst nicht zu essen und zu suffern und was nicht alles, um das Ego, was nicht existiert, aufzulösen. Es nicht zu bedienen und so weiter und dann Übungen zu machen, die auch körperlich extrem sind. Also das ist eher das, also Kasteien heißt ja Entbehrung. Und das ist meistens der Versuch, im Außen zu entsagen. Und da passiert eigentlich nichts. Das hilft nicht wirklich irgendwas, was zu tun.
Aber man kriegt doch eine spirituelle Kraft dabei. Also es dient nicht der Erkenntnis, aber irgendwas kriegt man da ja schon. Also man fühlt sich ja dann kraftvoller.
Das eine ist, sich anzustrengen, und das gehört dann auch dazu, auch zu kathartischen Meditationen beispielsweise, das erst zu tun und Dinge aus dem System zu holen oder zu nehmen, die hinderlich sind. Aber um dann anschließend nicht sich zu kasteien, sondern in der Stille zu landen. Oder in was weiß ich für Zustände, die dann danach auftauchen können, wenn sich etwas erlöst. Es ist immer so, wenn sich etwas erlöst, dann kommt man in diese Zustände. Natürlich kann man das extrem nutzen und kann sich so auspowern, dass da gar nichts mehr geht. Das nenne ich Kasteien. Nicht spirituelle Übungen zu machen. Das ist was anderes. Also das sind natürlich auch spirituelle Übungen, können sein, aber Kasteien heißt, du tust dir wirklich was an.
Ist in gewisser Art und Weise auch Mönch oder Zölibat Kasteien?
Ich muss mal sagen, Entschuldigung, da hat es schirmischen Vogel. Da kam er in dem Bereich.
Ich gehe rein. Ich
bin wieder rausgeflogen.
Ein Spatz. Ja. Ist Spatz drin?
Ich glaube, das geht nicht. Vielleicht habt ihr es aufgemacht und habt ihr morgen gesagt, immer noch offen. sind wir nicht mehr.
Das du auch. Ach, du kannst. Du kannst ruhig.
Pass auf, dass sie dich da nicht hoch.
Das ist Kastan.
Ja.
Jetzt haben wir das Beispiel gerade. Runter, wegzukriegen.
Das ist einfach Gelenkigkeit. Es gibt so viele Wahrheiten.
Ja, ja, ja.
Oh, Mensch. Die verdurstet ja, das ist immer. Ja, ich hatte schon mal wirklich halb geflogen. Ich glaube, ich bin ein bisschen größer, ich kann dir vielleicht helfen. Jetzt ist er nach oben geflogen. Ich
glaube, das ist natürlich. So ist das. Ah nein.
Oder?
Du, was du nicht lassen kannst.
Das erste Mal in meinem Leben Spatz in der Hand gehabt.
Ach, echt das?
Also mit dem Tuch habe ich so drüber und dann so ganz leicht raus.
Du fütterst sie ja, also vertrauen sie dir wahrscheinlich.
Das ist eine andere Situation. Aber sollte so sein.
Ja, mach's nochmal.
Also, mir fällt dazu noch was anderes ein. Ramana hat ja so auf dem Standpunkt gestanden, dass du an deinem Leben nichts verändern brauchst. Also nicht aus der Familie raus, nicht in eine Höhle rein und so. Also eigentlich beantwortet sich die Frage ja schon, Zölibat und Mönchsein ist ja schon dann irgendwo eine Kasteiung. Weil man da ja gewisse Lebensaspekte einfach von vornherein ausblendet.
Ja.
Ob sie jetzt gelebt werden müssen, ist eine andere Sache, aber man nimmt sich die Möglichkeiten, dass das ein Ausdruck von einem sein kann.
Ja, genau genommen ist es so, dass man sich die nicht nehmen kann, weil immer nur das passiert, was ansteht. Das heißt, es ist immer so, wie es ist und gehört auch dazu, dass man sich kasteilt, wenn es dran ist und dass man dann Dinge ausgrenzt oder Zölibat lebt und so weiter oder Entsagung praktiziert. Ein wahres Entsagen ist eigentlich, wenn man nicht entsagt. Also das heißt, wenn es einfach passiert, und das ist ja scheinbar widersprüchlich.
So wie man also es gibt sozusagen auch eine natürliche Form von Entsagung.
Es gibt nur die natürliche Form von Entsagung, die dann kein Entsagen ist.
Genau.
Weil dann dafür ja immer jemand da ist, der entsagt, sondern plötzlich fällt das weg, was für deinen Ausdruck jetzt nicht mehr stimmt. Das nennt man dann Entsagen. Das kommt aber aus der Idee, dass wir bestimmen, was wir tun und dass wir das auch dann bestimmt haben. Und es erscheint ja dann möglicherweise auch so, nach dem Motto, ich mache jetzt dies oder jenes nicht mehr. Oder nie.
Aber das wäre Feststellung, ne?
Ja, zeigt sich einfach, was jetzt als nächstes passiert. Ja. Ja, also alles, was wir uns aufzwingen, was eigentlich unnatürlich ist. Und wir versuchen zu leben, obwohl wir noch nicht an dem Punkt sind. Das ist ja das.
Ja.
Man versucht zu entsagen, das führt ja zu absoluten Katastrophen. Weil das bedeutet, dass dann, also man muss ja der Gewalt entsagen, man muss dem und jenem entsagen, also all seinen Schattenseiten entsagen. Und dann lebt man eine Scheinidentität, die dann immer irgendwie positiv ist, positiv bestimmt ist und oder Gott gefallen muss oder irgendwelchen anderen Affen. Hm. Und dann zwingt man sich dazu, etwas zu tun, was einem nicht entspricht. Hm. Und das ist niemals gut. Es führt immer dazu, dass dann anschließend sich das in anderer Form extrem ausdrücken muss.
Ist das dann auch in dem Sinne zu verstehen, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation oder wie mit Gandhi, dass es danach halt zu ganz großen Auseinandersetzungen gekommen ist?
Das war eine sehr gewalttätige, gewaltfreie Aktion seinerseits. Ja. Ja. Ist so. Das Rigorose ist daran das Problem. Und etwas von sich zu verlangen, was man noch nicht kann. Oder nicht oder nie kann. Wie gesagt, die Konsequenz folgt auf dem Fuße. Und wir haben aufgrund des Zölibats haben wir in der Kirche extreme Missbrauchssituationen. Das, was da ja rausgekommen ist in den letzten Jahren, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Und du bist mit dem, was du verdrängst, viel mehr beschäftigt, als mit dem, was du nicht verdrängst.
Ja.
So, und das hat nichts damit zu tun, hinzuschauen, was man ja können muss, wenn man sich von den Tendenzen lösen will, die einen wirklich behindern. Die Haupttendenz ist die, dass man denkt, dass man jemand ist. Das ist die Haupttendenz. Aber insgesamt in der Gesellschaft wird das nicht so gesehen, nicht so betrachtet.
Also wenn ich mich zur Meditation hinsetze und dann schaue und dann nicht bloß schaue, sondern schaue mit dem Hintergedanken, da dürfte jetzt nicht so viel auftauchen, dann taucht erst recht viel auf. Also das haut ja auch genauso in die Grabe rein.
So sieht's aus.
Und das ist dieser Kampf, etwas zu meinen, man müsste jetzt etwas darstellen, was aber noch nicht ist.
So sieht's aus.
Ja. Also ich komme immer wieder an diesen Moment zurück, wo dieses Schauen einfach nur passiert. Alles, was darüber hinausgeht, will das irgendwie in den Kleid pressen und das wird nicht funktionieren.
Du musst aber aufpassen, dass du da auch nicht rigide bist in dieser Form, dass du alles andere jetzt dann nicht akzeptierst, dann wirst du wieder in Konflikt mit Menschsein kommen. Es geht immer nur das, was geht. Und daher ist es gut, keine Ansprüche zu haben, sondern zu sehen, was passiert. Das wäre ja das. Und dann siehst du auch, dass dein System alle möglichen Dinge macht, die aus deiner Sicht oder deinem Anspruchsdenken möglicherweise noch nicht okay sind,
ja,
aber die jetzt dran sind und wenn du dich dagegen sperrst oder dich dafür verurteilst, geht das für dich nicht gut aus.
Das wäre ja dann mehr als sehen.
Das ist mehr als sehen, ja. Aber wie gehst du mit dir um, wenn mehr als sehen passiert und du von dir verlangst, dass du nur siehst?
Dann ist es halt so.
Das schauen wir uns dann an.
Das schauen wir uns dann an.
Ob das so bleibt.
Schauen wir uns dann an.
Ja. Wir haben ja gesehen, sein zu versuchen, kriegt man nicht hin.
Nur sehen zu versuchen, kriegt man auch nicht
hin. Kriegt man auch nicht hin, so.
Kriegt man auch nicht hin.
Ja.
Ja, aber es erinnert mich zumindest. Wenn... Manchmal, auch nicht immer, aber es besteht die Möglichkeit, mich zu erinnern, wenn mehr als sehen ist. Weil es dann halt einfach die ganze Anstrengung losgeht. Und dann gibt's die Chance, dass in dieser Anstrengung, dass das mich an den Punkt zurückführt, es einfach nur zu betrachten.
Möglicherweise
auch nicht.
Ja.
Ja, es ist jetzt so der Wunsch da, dieses Erfolgserlebnis nur zu sehen, das bringt's jetzt, Das möchte man natürlich auch irgendwie wieder kleiden, aber dann wird es auch wieder anstrengend. Also das ist wie mit versuchen zu sein.
Ja. Naja, es ist gut, das zu sehen. Einfach ja. Gut, das zu sehen, welche Tendenzen denn da sind. Und im Sehen davon bist du davon nicht mehr gefangen. Sondern du siehst einfach, dass die ihr eigenes Spiel haben. Und das Optimale, was passiert, ist natürlich, dass es von alleine passiert. Und wenn das nicht passiert und davor noch notwendig ist, damit reines Schauen sein kann, dass Öffnung in das passieren muss, was man wirklich ist, dann muss das passieren. Und entweder das passiert oder das passiert nicht. Genau dasselbe ist da. So ist Leben. Und das ist nicht leicht für Menschen, sich das zuzugestehen, dass das so ist. Denn die Idee ist ja immer, ich bin der bestimmt und der auch handelt.
Ja, vor allen Dingen, wenn das wie ein Selbstläufer ist, wie ein Schwungrad, was noch nachdreht, selbst wenn es einem ab und an bewusst ist, dass es dann immer noch diese scheinbare Schwerkraft besitzt, sich ja wie ein Schwungrad noch weiter zu drehen. Ja, und eigentlich...
Ja, je mehr das auftaucht, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht mehr bedient wird, was dich dazu fallen lässt. Auch wenn wir nicht bestimmen, was wir tun, ist das Indiz dafür, dass etwas ausläuft, die Unmöglichkeit, damit noch zu sein, mit dem Ausdruck, der da passiert.
Ja, oder sich darin verwickelt zu sehen. Vielleicht, der Ausdruck wird ja trotzdem leerlaufen irgendwie. Also, ich meine, damit bin ich ja dann in dem Moment. Das ist dann einfach.
Wenn es denn so ist.
Wenn es so ist.
Aber mir geht es jetzt nicht um den Moment, sondern um das Grundprinzip. Um das Grundprinzip des Schaltes. Das alles ist es nicht, was ich managen kann. Dann ist es eine starke Öffnung. Um sich von einer Tendenz, die in einem System ist, verabschieden zu können, muss deren Sinnlosigkeit erkannt werden. Gehört dazu. Die Sinnlosigkeit kann nur dann erkannt werden, wenn sich die Energie davor geändert hat. Durch was auch immer davor passiert oder passieren muss oder nicht passieren muss oder einfach ansteht. Folge davon ist dann diese Erkenntnis. Und die kann nur passieren, wie gesagt, wenn die Energie sich ändert. Das heißt, das bedeutet dann, es kann nicht mehr so bedient werden wie zuvor. Darum geht's, wenn es darum geht zu schauen, was sind die uns verhindernden Aspekte. Darum geht's. Zu durchschauen, was die Einschränkung ist, die wir durch verschiedene Mechanismen in uns erfahren. Nämlich die Einschränkung, nicht zu wissen, wer man ist.
Du hast eben Gandhi erwähnt. Da bin ich hängen geblieben.
Habe ich gar nicht erwähnt.
Nee, den habe ich erwähnt.
Du hast erwähnt. Jedenfalls hast du gesagt, dass in seiner Gewaltlosigkeit viel Gewalt gesteckt hat.
Ja.
Und also zu seiner Ehrenrettung würde ich gerne einfach da Stellung beziehen. Es ist doch, also er war ja in einer Welt voller Gewalt, nämlich die Briten haben die Inder unterdrückt. Und er hat das doch auf eine sehr neue Art. Also er musste ja damit umgehen und er hat das doch auf eine sehr originelle Art gemacht, auch wenn er sehr rigoros war und ich das nachvollziehen kann, dass in so einer Gewaltlosigkeit, wenn man die erzwingt und von sich selber kasteit damit, dass das auch nicht gut ist. Aber wer hätte es denn sonst machen sollen? Und Krieg führen wäre ja noch schlimmer gewesen. Also eine offene Gewaltausübung wäre doch noch schlimmer gewesen als das, was er gemacht hat.
Also was du jetzt sagst, sagst du damit aufgrund der damaligen Situation, die rigide war, muss man auch rigide sein, um sie zu lösen. Und niemand anders hätte es gekonnt. Woher weißt du das? Also er hätte es machen müssen.
Ich glaube, wenn man diesen Gewaltherrschern, Kolonialmächten, einfach keinen Widerstand entgegensetzt, dann passiert da auch nichts. Dann nutzen die einen immer weiter aus.
Ja, aber dann kann man es auch nicht als friedliche Aktion bezeichnen. Eine Verweigerung ist keine friedliche Aktion. Eine rigide Aktion bleibt eine rigide Aktion. Und eine rigide Aktion in Form von kolonialer Einschränkung mit einer rigiden Aktion, egal wie friedlich sie aussieht, ihr zu begegnen und sie damit zu verändern oder aufzulösen, passiert eigentlich auch nicht. Können wir denn sagen, dass er das bewirkt hat, dass die Kolonialmacht sich dann zurückgezogen hat und nicht mehr so rigide war wie er? Das kann man nicht sagen.
Ja, die waren zumindest doch sehr überrascht, dass sie trotz ihrer Gewaltanwendung auf Menschen gestoßen sind, die das alles eingesteckt haben, die sich haben schlagen lassen. Und
also wozu hat die Gewaltlosigkeit sie dann verleitet? Zu Gewalt denen gegenüber, die scheinbar gewaltlos waren. Wer gewaltlos ist, der erfährt auch keine Gewalt. Wer in sich Gewalt hat, dem gegenüber geschieht sie. Soweit ich weiß, wurde Gandhi ermordet. Seine Tochter wurde ermordet. Deren Sohn wurde ermordet. Und ich weiß nicht, ob nicht noch einer. Also mindestens drei. Was sagt uns das? Aufgrund dessen, was wir wissen, dass man selber nicht gewaltfrei ist.
Seine letzten Worte, als er wusste, ich bin gerade umgebracht worden, waren so nach dem Motto, vergib ihn. Also das ist schon
klar. Das sagt nicht, dass deswegen alles, was er davor getan hat, friedfertig war.
Gut, aber dann müsste man doch Osho zum Beispiel auch als Gewalttäter bezeichnen, weil er ist ja auch umgebracht worden. Also, dass Gewalt anzieht. Im gewissen Sinne war er ja gewaltig, aber nicht vom Sinne der Kriegs sonstigen Maschinerie.
Nein, aber provozierend, natürlich, ganz klar. Herausfordernd den Mächten gegenüber.
Gut, letztendlich bist du das ja auch, obwohl ich dich als sehr friedlich erfahre.
Ja, ich bin extrem gewalttätig.
Ja, klar. Kommt immer drauf an.
Es ist auch eine Provokation, für die Wahrheit zu sein.
Ja.
Das per se.
Ja. Also insofern ist man selbst, wenn man die Wahrheit erkannt hat, oder dann erst recht eine Provokation und aus der Betrachtung eines Ich besitzen wollenden eine Gefahr.
Ja, das heißt aber nicht, dass man deswegen gewalttätig ist. Aber man erscheint für die anderen so und ist eine Provokation. Das ist wichtig, das zu unterscheiden. Ich sage, Gandhi war gewalttätig.
Ich verstehe.
Das ist der gravierende Unterschied.
Ich verstehe.
Und es klingt natürlich gut im Sinne der Kirche. Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das dann noch Gandhi sagt, wow.
Ja, ich weiß nicht. Also es war, glaube ich, ein Mantra, was er gesprochen hat, als letzte Worte. Aber es zeigt, obwohl er vielleicht gewalttätig war, dass er da immer gegen gekämpft hat und dass er versucht hat, nicht gewalttätig zu sein. Und ich finde,
das ist wie versucht zu sein.
Ja, aber ich finde es irgendwie anerkennenswert. Und wenn man dann einfach sagt, das war alles auch Gewalt, dann tut man das so ab. Man tut dem irgendwie Unrecht, auch für meinen Geschmack.
Okay. Ja, ich kann es leider nicht revidieren. Was ist
Nein, aber... ich verteidige mich auch selbst sozusagen.
In deinem Anspruch, gut zu sein, ein guter Mensch zu sein.
Ja, Peter, lach nicht, bitte. Es steckt.
Gönn ihn doch, dass er sich mal freuen kann.
Ja,
nee. Ist auch ein gewaltiger Akt hier. Gewalt Akt andere hier mit Wolke 7 zu besprechen.
Ich habe so gemacht, ich wollte es.
Und du?
Ist okay.
Und du bist gut geworden, ich wollte das auch.
Ja, aber ja, wäre es besser gewesen, die hätten sich versammelt und hätten versucht, geht ja nicht, aber die hätten die noch friedvoller sein können, sozusagen, die Bewegung von Gandhi.
Nein, du erreichst nichts dagegen, gegen ein System, in dem du dich dagegen stellst. Und die haben sich da dagegen gestellt. Und das für jemanden, der Gewalt ausübt, ist es die größte Provokation, nicht Gewalt dagegen auszuüben. Verstehst du?
Das also wäre es besser gewesen, einfach abzuwarten, was mit dem System aus sich heraus passiert.
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das nicht friedlich war und dass das eine Provokation war, natürlich. Mhm. Ganz klar. Okay. So, und kann man bei jemandem etwas erreichen, den man provoziert? Das ist die Frage. Kann man das? Und das, ich sage nicht, dass es falsch ist, was er gemacht hat, verstehst du? Nur ich würde nicht das Etikett jetzt dranhängen, dass das eine friedliche Aktion war oder eher ein friedlicher Ausdruck war. Was mich an ihm auch gestört hat, ist natürlich, dass er... ich glaube, das hat Ramana auch selbst erwähnt, dass er praktisch am Ashram vorbeigefahren ist und noch nicht mehr rein. Mhm. Direkt davor vorbei.
Der hätte ihm vielleicht sagen können, wie es geht, besser.
Das hätte sein können, dass er ihm da gesagt hätte, auch das ist nicht das Ideal. Wer weiß. Ach, das ist jetzt natürlich Fiktion, wissen wir nicht. Mhm. Also Kampf gegen etwas ist nie friedlich, mit anderen Worten, egal mit welchen Mitteln.
Also ich finde, Gandhi ist wirklich eine tragische Gestalt. Der hat wirklich so das aus meiner Sicht versucht, ist gescheitert. Der selber hat ja auch das Gefühl, er hat da einfach ein wahnsinniges Durcheinander angerichtet, indem das einfach geteilt wurde, das Land. Das wollte er ja eigentlich absolut überhaupt nicht. Genau, das war genau das, was dabei rausgekommen ist. Und heute wird der Gandhi von den Indern auch gar nicht mehr verehrt. Also der gilt irgendwie als schwächlich oder sowas. Also der ist im Prinzip, der hat es niemandem recht machen können.
Ja. Ist das ein Problem für ihn, dass er jetzt nicht mehr gut angesehen wird?
Nein, das ist kein Problem mehr für ihn, das stimmt.
Schön. Aber für wen sonst?
Das ist das Thema, ich habe alles gegeben und niemand und alle Bemühungen, nichts hat es geholfen. Das ist so das Thema von Menschen oft. Ich habe alles gegeben, ich wurde nicht gesehen, ich habe alles getan.
So sieht's aus. Ja. Also was lehrt uns das? Dass man etwas investiert und von mir aus alles, aber nicht für ein ganz bestimmtes Ziel, sondern natürlich hat man dann ein Ziel, wenn man etwas in etwas investiert, ja, aber nicht verhaftet in das Resultat, sondern in die Stimmigkeit von dem Tun oder Lassen, je nachdem. Du willst ja, dass Gandhi jetzt da die Ehrbekundungen seines Volkes posthum bekommt.
Das wäre das Mindeste, was ich von denen erwarten würde, ja.
Musst du denn dann heute Nacht überhaupt gut schlafen?
So, und wenn er so eine reine Qualität von Frieden gewesen wäre, hätte ihm das vielleicht wehgetan, dass es nicht dazu gekommen ist, zu dem, was er gewollt hätte. Aber er hätte sich nicht als Scheitern betrachtet. Weil er alles gegeben hat, was er geben konnte. Wenn er das denn getan hat. Und darum geht's. Darum geht's, dass man total in seinen Ausdruck investiert und damit rechnen kann oder muss auch, dass es nicht zu der Idee kommt oder zu dem Resultat, was der Ursprung der Idee war, dafür was zu investieren.
Und da könnte man sagen, dass der einfach zu zielorientiert war, dass er einfach auf eine bestimmte Sache hinaus wollte und die dann mit aller Gewalt, ohne Gewalt erzwingen wollte.
Ja, wenn es am Ende dann dabei rauskommt, dass er dann darüber verzweifelt ist, was das Resultat seiner Bemühungen war, ja. Aber jemand, der so friedfertig ist, der sieht das nicht als falsch an, sondern als notwendig, als notwendige Aktion. Und ist nicht, wie gesagt, an das Resultat verhaftet. Wenn ich jedes Mal denken würde, jetzt im Satz, da muss jetzt jemand aufwachen, was für ein Stress, weißt du, für alle. Und ich weiß, dass einfach alles passiert, was passieren muss und kann. Und wenn es nicht ansteht, passiert es nicht. Und wenn es ansteht, passiert es. Oder wenn wir uns in einem Gespräch anschauen, welche Tendenzen jetzt überfällig sind, geht das ebenso. Da ist einfach das Interesse, da hinein zu investieren, zu schauen, dass man da eine Lösung findet oder hinter die Barrikaden kommt, die ja immer aufgestellt sind. Und nicht, ob das jetzt passieren muss, aber trotzdem das totale Engagement dafür. Und dann, wenn dann nichts dabei rauskommt, dann ist da keine Verzweiflung. Meistens kommt ja nichts dabei raus. Also es ist am besten, man hat keine Idee, was dabei rauskommen sollte. Was ich ja auch immer in Bezug auf die Freiheit empfehle. Dass man investiert und der Rest passiert. Und wir können da, was Gandhi angeht, nicht wirklich zu einem Resultat kommen, weil das wissen wir schon genau von ihm. Wir müssten ihn mal sprechen. Was ist denn dein Idealbild von einem Staatsmann? Analog zu Gandhi, weil ich sehe, dass dir das viel ausmacht jetzt.
Ja, ich glaube, das Ideal, was mir da vorschiebt, kann leider kein Staat führen. Weil ich glaube, zum Staatslenker oder zum Politiker gehört immer auch Gewaltausübung notwendigerweise. Und ideal ist, die ist gar nicht nötig. Aber so ein Staat zu, oder die Menschen irgendwie, ja, da eine Struktur zu bieten, und an Anarchie glaube ich nicht so richtig, dass die funktioniert. Ich glaube, es muss so Regeln geben, wie Menschen zusammenleben. Und da gehört immer auch Kontrolle mit dazu. Ich meine, gerade in der jetzigen Situation merke ich gerade, was für ein gefährliches Zeug ich da rede, aber.
Es ist die Resignation von dem, dass du denkst, es wird nie besser werden. Oder so sieht's aus, dem muss man sich jetzt fügen. Denn warum könnte nicht jemand, der wirklich in die Wahrheit geöffnet ist oder aus der Qualität heraus lebt, andere Regeln aufstellen?
Ich stelle mir das immer so vor, wer das geschafft hat, der will mit Politik auch nichts mehr zu tun haben.
Ja, könntest du recht haben. Aber andererseits ist eine Frage dessen, wie sich dann dieser Ausdruck in der Praxis zeigt. Und Platon hat ja ganz klare Vorstellungen gehabt, wie ein Staat aussehen sollte.
Ja, der hat die Weisen regieren lassen wollen, aber da. Später haben sich dann zum Beispiel die Kommunisten auf ihn berufen. Die haben sich ja selber auch für die Weisen gehalten, für die weiße Klasse, die den anderen sagt, wo es lang geht. Also letzten Endes hat das immer nur zu noch schlimmeren Sachen geführt, als unsere immer sehr dürftigen Versuche, so eine Demokratie zu errichten. Aber ich denke gerade dieses Weisenmodell, wenn dann irgendwie Leute sagen, wir wissen, wie das geht für die Allgemeinheit und wir entscheiden das für die, das ist meistens noch schlimmer.
Also sagst du, jeder Versuch, das mittels einer Perspektive aus der Wahrheit zu gestalten, ist noch schlimmer. Das ist ja aussichtslos, ja, komplett aussichtslos.
Nein, ich glaube, dass einfach die Leute, die an der Wahrheit und an der Weisheit interessiert sind, sich nicht durchsetzen können gegen die, die einfach wissen, wie so Macht funktioniert.
Auch das wissen wir nicht, weil wir haben den Typus noch nicht, der das möglicherweise könnte. Warum soll das nicht möglich sein? Bei der Form, wie sich Verschiedenheit durch Menschen ausdrückt. Es gibt ja einige Meister, die sich extrem mit der Politik arrangieren und sie auch dazu nutzen, in Indien vor allem, um bestimmte Missstände zu beseitigen. Das gibt es ja.
Ja, du merkst, von mir kommt da keine Antwort mehr. Ich kann mir das einfach nicht so vorstellen. Und es ist auch eine gewisse Verzweiflung darüber, weil ich halt bisher immer gedacht habe, unsere Demokratie funktioniert doch einigermaßen gut. Aber wenn man dann sieht, was passiert, wenn der Rechtsstaat gerade mal sagt, ach, wir lassen das mal laufen, dann ist das schnell alles sehr gewaltsam. Auch unsere Demokratie.
So sieht's aus, ja. Wir wissen nicht, wie sich das alles entwickelt, und ich sehe das ähnlich wie du, sehe das einfach die Idee davon, dass das die beste Form ist, prinzipiell theoretisch gut klingt, und im Moment wüsste ich noch keine bessere, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, ganz sicher nicht. Und wer weiß, wie kreativ das Leben so ist und welche Formen da noch existieren können, von denen wir im Moment keine Ahnung haben. Also wir würden uns ja sehr begrenzen, wenn wir sagen, es gibt nichts anderes als jetzt das. Mhm. Aber wir wissen natürlich auch, und daher verstehe ich deine Verzweiflung, wenn ich das anders sehe, darin, dass nun mal nicht die Politiker diejenigen sind, die die Rolle in dem Spiel spielen, sondern sie sind Vertreter für das Volk, und das Volk in dem Sinne ist wirklich so, wie die Politiker es vertreten. Mhm. Und ich denke, das ist das viel Schlimmere, dass also die Menschen gar kein Bewusstsein dafür haben, was eigentlich für sie auch gut wäre. Das haben sie nicht. Und daher haben wir dann natürlich eine Diktatur, und das bedeutet, dass uns dann diktiert wird, wenn wir nicht wissen, was wir wollen. Und das eine andere Qualität ist als das, was das Volk will, sozusagen jetzt gerade. Und das ist eine absolute Schwäche. Und wir haben ja über die letzten Stunden und auch gestern über die Authentizität gesprochen. Und das findet ja gar nicht statt. Das ist ja niemand mehr authentisch, sondern es sind alle fügsam und tun alle das, was für andere im Sinne anderer getan werden muss, damit sie nicht darunter leiden. Also sie tun es natürlich für sich in letzter Konsequenz. Aber wir sind dabei obrigkeitshörig. Und nicht nur das, sondern sie fühlen sich da in einer guten Weise vertreten.
Nein, das stimmt.
Und das ist die bittere Erkenntnis eigentlich. Und damit sind alle Ideen, die man haben kann, nach dem Motto, wir steuern auf ein lichtvolles Zeitalter zu, Makulatur.
Und wenn man es so sieht, könnte man ja direkt sagen, dass es 100% doch Demokratie ist.
Ja.
Wenn die das repräsentieren, was das Volk unbewusst will,
ganz genau.
Dann ist es volles Demokratie.
Ja.
Dann kann man darüber eigentlich nicht meckern.
Nein, prinzipiell nicht. Und auch doch, weil man ja auch sehen kann, zu welchem Grad ist da wirklich Bewusstheit im Spiel und inwieweit spielt dann die Qualität des Menschseins darin noch eine Rolle. Und dieses Drangs nach Freiheit, die in jedem Menschen ja auch ist. Und dass sich dann, so wie es jetzt passiert, vorschreiben lassen müssen, was man leben soll. Und dass das für Menschen, die bewusst sind, eigentlich eine Zumutung ist.
Ja, also wie du sagst, kann es ja nur in dem Ausmaß eine Rolle spielen, wie die Sehnsucht bewusst oder unbewusst da ist, die da repräsentiert über die Menge in dem, in der kleineren Menge der Politiker. Und da ist dann offensichtlich nicht so viel.
So sieht es aus. Das Interesse an Demokratie ist nicht da, könnten wir sagen.
Nee, nicht an Demokratie, sondern an Freiheit.
Naja, an Demokratie auch nicht. Dass das wirklich, kann man sagen, dass für das Wohl des Volkes entschieden wird. Es wird ja nicht für das Wohl des Volkes entschieden.
Aber so wie du es gesagt hast oder wie ich es verstanden habe, ja schon. Wenn die Politiker, die die Entscheidung treffen, das repräsentieren, was das Volk
demokratisch aussagt, dann sie repräsentieren das, aber sie repräsentieren nicht das, was einen Menschen ausmacht.
Ja, das stimmt natürlich zu.
Ja.
Ja, nicht die Frage.
Ja. So, und was lebt ein Volk oder was lebt man in einer bestimmten Zeit? Das, was die Folge ist von dem, was davor gelebt wurde. Und davor wurde alles Mögliche verdrängt. Und aus den Zeiten ist ganz viel Angst. Und der Minderwert ist, hat sich auch nicht bessern können. So, und darin leben wir jetzt. Ich sagte ja, es muss eine bessere Staatsform geben. Aber wie die aussehen könnte, wenn es ja immer die Mehrheit ist, die bestimmt, dann das wüsste ich nicht jetzt. Aber ich wüsste schon, ich hätte schon Ansätze, ja, beispielsweise, dass man die Religionen abschafft. Komplett. Und den Staat auch abschafft. Auch komplett. Und dass jeder sozusagen für sich lebt. Aber das bedeutet eine bestimmte Bewusstseinsqualität. Das geht nur dann. Und wenn die Menschen so sind, wie sie jetzt sind, ginge das auf keinen Fall, weil dann müssten wir wirklich wieder Gesetze herbeiholen, die wir jetzt schon haben, an die sich aber niemand hält.
Wenn ich meine eigene Lebensgeschichte betrachte oder überhaupt die Lebensgeschichte, dann ist das ja so, dass man erst durch die Hölle gehen muss und dann letztendlich, wenn man Glück hat, dann irgendwann erkennt, dass das nicht das komplette Leben ist, sondern dass da noch viel mehr dazu gehört und diese Tendenzen halt nicht mehr bedient und bla bla etc. Schlussendlich, wenn man das jetzt auf die große Kugel, die Welt betrachtet, auf die Menschheit, ist denn dann überhaupt Gedanken an eine, in Anführungsstrichen, bessere Welt, ist es dann nicht Illusion, Verschwendung?
Ja, wir sehen ja, dass es in einer Dualität oder in den Polaritäten dieser Dualität hier letzten Endes nicht möglich ist, dass es zu einem paradiesischen Zustand kommt für alle. Das kann nicht sein. Das ist wahr. Trotzdem könnte es Lebensumstände geben, die dem Menschen eher entsprechen, könnte sein. Und das, obwohl es die Hölle gibt, es vielleicht bestimmte Zwänge nicht geben muss. Aber das ist, wie gesagt, ich denke, es führt auch zu weit jetzt im Rahmen von dem hier, dem Setting hier.
Na, ich wollte das eigentlich eher von einer anderen Warte her betrachten. Diese Anstrengung, eine bessere Welt, also von der Kiste her. Weil letztendlich ist ja irgendwo die Schönheit, die man erkennen kann, wenn man erkannt hat, dass diese Illusion, die man so sehr geliebt und ja immer wieder produziert hat mit den ganzen Tendenzen und so, wenn das wegfällt, dann ist ja die Schönheit da.
Ja. Ist so. Es ist ja auch nicht unser Bestreben, hier jetzt einen anderen Staat zu kreieren oder eine andere Staatsform oder die Menschen zu bekehren. Sondern es geht uns um unsere eigene innere Qualität. Und das Resultat ist dann im besten Falle, so wie ich es jetzt zumindest sehe, eine Balance zu dem, was in der unbewussten Sphäre von Menschsein passiert. Im besten Falle. Und ich sehe auch keine Tendenz, sagte ich ja vorhin schon, dass es jetzt ein lichtvolles Zeitalter gibt und alles andere nicht ist. Oder die dunkle Seite, oder wie du es gerade beschrieben hast, dass man erst durch die Hölle geht.
Es ist nicht so, dass die Menschen, ich spüre gerade hinein in mich, dass das Problem ist auch, dass man Zugang zu seinen Gefühlen, was für einen gut ist, das gar nicht mehr vorhanden ist und dann geht man über Grenzen. Also man spürt gar nicht mehr, was ist wirklich gut für mich. Dann wird man vielleicht zu eiskalt oder man kann gar nicht mehr fühlen, weil man sich selbst nicht fühlen kann, kann man den anderen auch nicht fühlen. Da ist dann keine Compassion, da ist kein Mitgefühl mehr da und dann macht man Dinge, die nicht menschlich sind.
So sieht das aus. Das ist das eine und das andere ist, dass man natürlich, dass wir jetzt in einem Zeitalter sind, wie es das immer schon gegeben hat, aber dass es so deutlich sichtbar war, möglicherweise noch nicht, dass jeder nur für sich sieht. Das ist, was in der Welt passiert. Jeder sieht nur sich selbst und nicht den Zusammenhang, in dem er eigentlich ist, im Gesamten. Wir haben das ja heute Morgen auch schon thematisiert. Ungetrennt von allem. So, und daher betrifft uns alles. Auch was in Teilen der Welt passiert, zu denen wir keinen direkten Kontakt haben.
Wenn dieser Zugang zu einem da ist, von jedem Einzelnen zu dieser Liebe und zu diesem Feingefühl in sich selbst, dann kann man auch für sich sein und auch nur sein Ding machen, aber den anderen nicht verletzen.
Richtig. Richtig. Darum geht es uns ja auch wieder. Mhm. Nur du kannst das nicht für alle tun.
Na, Hauptsache, du bist bei dir und du spürst dich und du bist liebevoll mit dir selbst. Dann kann jeder mit sich liebevoll mit sich selbst ist, dann ist doch so weit wie möglich alles lieb.
Jeder.
Moni, spürst du dann eine gewisse Last oder Traurigkeit, dass dieses Leid auf der Welt existiert? Ich meine, wenn man sich nicht als getrennt davon erfährt, dann ist das ja auch irgendwo etwas, was mit einem, also puriert dich das?
Natürlich tut es das. Hm. Aber nur wenn ich mich damit auseinandersetze, sonst ist es eigentlich nicht. Und natürlich spürt man auch, was so im Massenbewusstsein geschieht oder los ist, wenn es besonders dicht ist oder schwierig wird. Das ist so. Du kannst dich davon nicht abgrenzen. Mhm. Das geht nicht. Aber das ist nicht, dass dein Tag davon bestimmt ist. Mhm. Nur es ist so, dass jetzt in diesen Zeiten der Fokus mehr darauf ist als sonst, ist ja klar. Mhm. Als insgesamt enger geworden ist. Mhm. Ja. Das ist ja auch notwendig. Man kann sich nicht da, darf sich auch nicht versuchen abzugrenzen.
Aber es ist halt im Gegensatz zu mir, der ich dann vielleicht eine Traurigkeit habe, wenn ich Nachrichten mehr angucke, dass ich daran irgendwas ändern will. Du nimmst es dann einfach so, wie es ist, als Fakt.
Ja. Trotzdem sehe ich, dass es schön wäre, es wäre nicht so.
Ja.
Ganz klar. Ja, manchmal ist auch das blanke Entsetzen. Mhm. Auf der Prozess, wenn man so sieht, welche Beschlüsse kommen oder Ideen auftauchen, was jetzt wieder mit dem Volk passieren soll, das ist dann wirklich, das ist das pure Grauen. Und dann nicht nachvollziehen können, wie ein menschlicher Geist auf diese Ideen kommen kann, aber inzwischen ist es einfach gang und gäbe, also tagsüber passiert das häufig. Man nur noch staunen kann. So, natürlich, was Ishtadeva sagt, ist wahr. Man kann sich dem nur wirklich entziehen und damit aber auch nicht unempfindlich machen, indem man wirklich bei sich ist und dann selber nie zu solchen Beschlüssen oder Ideen kommen kann, auf die andere kommen. Geht da nicht.
Heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass du bei manchen Sachen, die jetzt so politisch bestimmt werden, merkst, dass du da Gewalt gegen dich ausüben müsstest, wenn du dem folgst? Also, dass du das eigentlich gar nicht kannst und
ja, dass es in letzter Konsequenz dann drastische Konsequenzen für mich hätte. Das sehe ich schon. Ja. bin froh, dass es noch nicht so ist oder nicht so ist. Besser nicht so ist, als nicht noch nicht so ist. Aber ich weiß natürlich auch, dass sich jeder Staat, der dem Verfall preisgegeben ist, so wie das bei jedem der Fall ist, irgendwann mal, man muss nur ein bisschen die Geschichte studieren, dass natürlich die Kontrolle und die Vorschriften und der Druck, der ausgeübt ist, immer größer wird, in dem Versuch, das zu bewahren. Wie es ist, jeder spürt irgendwo, das bröckelt. Wir sehen ja, es gibt irgendwie kein Vertrauen mehr von den Menschen in Presse und in die Menschen selbst auch, in Institutionen nicht, in eigentlich nichts, vor allem nicht in die, die uns vertreten sollen. Aber Ulf hat natürlich recht, sie vertreten genau das, was die Masse will. Und wir gehören nicht zur Masse. Das ist nicht leicht. Also wo ja der Mensch grundsätzlich die Tendenz hat, dazuzugehören und sich dann auch wohlzufühlen. Aber das geht nur für uns in unserem Bereich, dass wir sagen können, okay, ja, da verstehen mich die Menschen, aber drumherum nicht.
Es wird auch immer schwieriger, weil die Spaltung wird auch immer größer.
Ja, das ist... wurde zwar von offizieller Seite verneint, aber die Spaltung ist groß geworden und bleibt auch.
Aber Spaltung ist auch gewünscht.
Das weiß ich jetzt alles nicht. Es könnte sein, aber ich will mich jetzt nicht auf die Ebene begeben. Wer jetzt was damit bezweckt, und natürlich kann das alles sein, aber ich weiß es nicht wirklich. Es liegt nahe, wie gesagt, dass man alles kontrollieren will. Und es ist ja auch so, dass da etwas ganz Spezielles in mir aufgetaucht ist dazu. Weil die Idee aus der Verschwörerecke ist ja die, dass es eine Weltregierung gibt oder geben soll. So. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man die Idee hat, wenn man glaubt, dass es bezweckt ist, uns zu versklaven, dass man natürlich damit in massiven Widerstand dagegen ist. Wenn man sich aber die Welt anguckt, dann muss man sehen, dass man nicht mehr polar oder auf einer Seite irgendwas beschließen kann, was nicht einen Einfluss auf die andere hat. Alles hängt mit allem zusammen. Und es geht nicht mehr, dass man nur noch auf sich beharrt, lebt, sondern man muss alles mit einbeziehen. Das wäre optimal. So, wenn aber jetzt sowas kommen würde, nehmen wir an, es würde wirklich eine Weltregierung kommen und alles wird zentral regiert und es wird über alles bestimmt. Das wäre eine fantastische Voraussetzung, wenn dann sich das Bewusstsein ändern würde und man hätte dann die Möglichkeit, zentral das zu bestimmen, was gut ist für die Menschheit. Also, wir wissen nicht, ist Klimakrise wirklich menschgemacht oder nicht. Nehmen wir an, sie wäre es, dann gäbe es Möglichkeiten, die Menschen auch gut ausführen oder umsetzen könnten. Es gäbe keinen Hunger und es gäbe vieles von dem nicht, weil eben in dem Zusammenhang von allem alles mit einbezogen werden würde. Und das braucht nur einen kleinen Schritt von da nach da. Von daher, vielleicht gibt es da eine Wendung und aus einer dominanten Weltregierung im Protest dagegen plötzlich eine Öffnung in eine universelle Regierung, die im guten Sinne für die Menschen da ist. Alles möglich. Alles möglich, trotz aller möglichen Konflikte, die dann da noch sein können und trotz aller Polaritäten. Aber das ist es, was es eigentlich braucht. Das ist meine Ansicht. Es braucht das eigentlich, dass da jetzt jemand da wäre, der für alle wirklich das mit einbeziehen würde, was jetzt die Dringlichkeit ist auf diesem Planeten. Energieversorgung, Klimadings, Tatrala, Hunger und so weiter und so weiter. Weil so geht's nicht. Mit lauter Individuen, die für sich selber nur sehen wollen, was für sie gut ist und denen egal ist, was mit den anderen ist, das haben wir. In drastischer Form. Das ist das, was sich ganz stark verstärkt. Und damit haben wir alles andere als ein universelles Bewusstsein. Auch wenn die Menschen, die jetzt diese Rolle spielen, nur für sich zu denken, so tun, als würden sie das universell sehen wollen. Auch NATO, UNO und EU und alles. Das ist alles nur an der Oberfläche so tatsächlich darunter ist nicht der Fall. Das ist meine Sicht der Dinge.
Wenn ich das jetzt auf mich runter transferiere, dann sehe ich ja, wie viel kriegerische Auseinandersetzung und Anstrengung es braucht, um die Tendenzen immer wieder am Laufen zu halten. Und da ist es bloß ein Mensch, der seine eigenen Tendenzen am Laufen hält. Da ist es eine Weltregierung, wenn es denn so ist, die die ganze Menschheit am Laufen halten will, auf dem gleichen Level. Da ist für mich eine unvorstellbare Energie, Kraftaufwendung notwendig, ob die überhaupt von einzelnen Wesen leistbar ist und vor allen Dingen eine ganze Menschheit so eine homogene, einheitliche Masse ist. Also das wage ich zu bezweifeln.
Ja, wir wagen es halt jetzt auch mal, das anzuzweifeln und wir schauen mal, was geht. Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht wirklich. Und das ist nicht so, dass ein Mensch, also jemand jetzt in Russland beispielsweise, der Bestimmer ist, haben wir ja vorhin gesagt, das ist nicht der Fall. Weil jeder glaubt jetzt, wenn der nicht mehr ist, dann würde das aufhören. Das hört nicht auf. Ganz sicher nicht. Also zumindest nicht dieser Konflikt, der da gerade passiert. Das ist nicht der Fall.
Muss es nicht ein Switch im Bewusstsein passieren, dass sowas Mächtiges passiert, weil wir sind ja nicht die Handelnden.
Ja, natürlich. Es kann alles passieren. Klar. Aber ob sich die Dimension hier komplett verändern wird und die Polaritäten dann nicht mehr stattfinden, das ist eine andere Frage. Davon gehe ich nicht aus. Und dass wir in eine andere Dimension wechseln, würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir sofort nicht mehr existieren würden.
Ja, vielleicht reicht doch erstmal der Mittelweg zwischen den Polen.
Ja, genau. Das ist
die letzte Idee.
Ja. Ich meine, dann hätten wir die Polaritäten transzendiert. Wenn alle in der Mitte wären.
Ich finde schon schwierig. Ich finde schon schwierig für mich selbst überhaupt davon abzukommen, zu kontrollieren zu wollen, weil ich bin ja sehr kontrollierend immer noch, obwohl ich schon oft erkannt habe. Und das macht mir jeden Tag enorm viel Stress und Kraftverlust und ich kann einfach nicht damit aufhören. Ja. Ich habe enormen Anspruch an mich selbst. Ich habe einen Anspruch, wie das im Außen sein soll. Das geschieht nicht. Und schon bin ich im Stress und im Ärger und ich kann nicht damit aufhören.
Ja, aber indem du es so deutlich siehst und jetzt auch ausdrückst, ist es ja auf dem Weg.
Naja, das haben wir schon öfter mal. Schön, wenn es so wäre. Ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran.
Dann frag mal die anderen, die sehr regelmäßig im Satsang sind, was bei ihnen passiert, ob sie jetzt in ihren Mustern verharrt geblieben sind oder ob sich da nicht was drastisch geändert hätte. Hätte ich gerne mal jetzt ein paar Infos hier.
Keiner meldet sich. Doch, die können nach einem halben Jahr umschreiben. Definitiv.
Okay, vor einem halben Jahr habe ich das Thema sicherlich auch schon. Und ich kann jetzt feststellen, ich konnte leider die Kontrolle noch nicht aufgeben. Also es ist nicht einfach möglich, Kontrolle aufzugeben, wenn ich damit sage.
Sie spricht anders darüber. Also sie erwähnt es und früher war sie vielleicht nicht so bewusst mit damit. Also wir kennen ja die schon länger.
Ja, das muss sie wissen. Ich meine, wir vergessen natürlich auch die Fortschritte, die wir machen oder die Öffnungen, die stattfinden, weil die dann irgendwann ein selbstverständlicher Ausdruck von uns sind. Und dann denkt man, es ist nichts passiert. Das ist ja auch nicht wahr. Und wie du es auch sagst, das überhaupt sehen zu können, ist ja schon mehr als davor. Davor hast du das ja gar nicht registriert, aber warst trotzdem in dem Modus. So, jetzt ist es registriert. Und jetzt wird dann gesehen, oder es wird ganz sicher auch so sein, dass du in Momenten den Impuls verspürst zu kontrollieren und wirst es nicht tun. Das wird jetzt auch schon deine Erfahrung sein.
Wenn ich, ja, also das geht dann eher, wenn ich im Außen eben was sehe.
Es spielt ja gar keine Rolle. Überall muss man anfangen und man kann eigentlich nur bei den kleinen Dingen anfangen. Nicht bei den ganz großen. Und du hast wohl auch den Anspruch an dich, dass du bei den großen Dingen jetzt gleich aufhören kannst zu kontrollieren, also was deinen Sohn angeht oder deinen Mann und deine Arbeit und ähnliches. Und da gilt es eben zu schauen, dass das Bewusstsein eine Chance hat, sich dahin zu entwickeln und energetisch einfach sich in dir was ändert, sodass es möglich ist, dass es abfallen kann.
Also es hat sich insofern geändert, als ich nicht mehr so dran
festhalte. Das ist, läuft zwar noch, aber ich bin nicht mehr so arg verhaftet da drin. Also es ist schon noch immer Kontrolle da, aber auch gleichzeitig irgendwie ein Frieden, sage ich mal.
So.
Ah. Aber das ist
kleine Kuchen. Jammern ist dein Geschäft.
Was jammern?
Jammern.
Ja, das stimmt zum Teil, ja.
Aber das wird hoffentlich nicht der Titel von dem Buch. Oder hätte ich was dagegen?
Es ist schon weniger geworden. Es war schon mal schlimmer.
Ja.
Also ich kann mich gut erinnern, wie du beim letzten Satz sagen, als du dir was erzählt hast, wenn ich mich erinnere, wie du im Auto sitzt und deine Aufmerksamkeit nicht mehr so nach außen geht, sondern ja, die Welt eher zu dir kommt. Mhm. Was nach meiner Betrachtungsweise schon einer der krassen Changes ist in der Wahrnehmung.
Immer so. Ja, das ist immer so, manchmal geht es bergauf und dann scheint es wieder komplett verloren zu gehen oder fast komplett. Also wahrscheinlich ist es sukzessive immer ein Stückchen besser. Aber zum Thema Kontrolle war mir das jetzt eingefallen, weil es einfach schwierig ist.
Ja, du willst wohl damit ausdrücken, wie schwierig es ist, so ein Grundprinzip in der Menschheit zu verändern, sodass dann anderes Bewusstsein
ist. Und bei einem selbst schon
so anderes Verhalten, ja. Ja, natürlich, das sehen wir ja auch. Daher ist ja auch die Aussicht nicht so optimistisch im Sinne von, na, das wird schon, weil wir meditieren. Und wenn wir meditieren, werden es die anderen sicher auch. Und sie haben sicher auch nur das Interesse, wissen es nur noch nicht und wird schon. Das, klar, muss man das bei sich selbst betrachten. Und daher bin ich ja auch, was das angeht, sehr pessimistisch. Schnelle Veränderungen und Bewusstsein und so weiter, da, weil ich ja sehe, wie Menschen im Satsang auch mit sich selbst zu tun haben und wie schwer es ist, hinter die Barrieren zu kommen, die jeder so aufgerichtet hat. Das ist total schwer. Immer wieder und immer wieder muss man da ansetzen, um dann irgendwann endgültig zu der Lösung zu kommen. Da kämpfen wir schon immer dafür.
Ja, also ich merke halt, dass da ein permanenter Stresspegel irgendwie ständig am Laufen ist, der ja eigentlich vielleicht gar nicht nötig wäre. Und das ist natürlich anstrengend.
Naja, es ist dann nötig, wenn es Impulse gegeben hat, die den Stresslevel ins Leben gerufen haben und die nicht durchschaut wurden. Dann ist es notwendig. Und es ist es dann nicht mehr notwendig, wenn diese Energie ausgelaufen ist. Also wichtig ist für dich zu sehen, das ist so. Okay, jetzt ist dein Erleben. Es gibt Momente, da wird nicht kontrolliert. Und dann gibt es Momente, da nervt dich das, weil die Kontrolle so stark ist. So, und damit in Frieden zu kommen, zu sehen, so, das gehört zu dem Ausdruck, der jetzt im Moment durch dich passiert, durch diese Form passiert. Und dass du nicht von dir verlangst, dass es anders gehen kann. Also das Betrachten von dem, was da passiert, ohne damit zu versuchen, dass sich was ändert. Weil sonst betrachtest du nicht, sonst bewertest du. Und das Betrachten liefert dir die Fakten, und indem das wirklich betrachtet werden kann, sodass es sich dir als Fakten liefert, kannst du einfach anfangen, neutral dazu zu sein. Und wenn du schon mal dazu neutral bist, weil du es nicht anders haben willst, ist es der Start dafür, dich nicht zu verurteilen, keine Erwartung zu haben und. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Das klingt so banal und vollkommen irrelevant und unwichtig, ist aber total wichtig. Anzuerkennen, dass das so ist. Es ist so, okay, du kontrollierst total. So. Fertig. Aber du hast auch die Fähigkeit, Dinge zu dir schauen, oder? Und zu sehen, wie sie wirklich laufen. Und sie sogar auch zu benennen. Also das ist die andere Seite von dem, was auch ein Fakt ist. So, wenn wir aber damit beschäftigt sind, dass wir sagen, das reduziert nicht, und haben unseren Fokus dann auch nur da, sehen wir nicht das ganze Bild, wir sehen nicht die Wahrheit.
Also das meinst du damit, ich würde so viel jammern, dass ich mich darauf fokussiere, dass mich das reduziert?
Zum Beispiel.
Okay.
Ja, weil du, es ist nicht, dass du hier, wenn du hier bist, nur das von dir gibst, was nicht funktioniert. Aber sehr oft.
Ja, weil es ja das ist, was ich verbessern will.
Ich habe zu wenig Energie, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Ja, und da hast du den Fokus nicht so im Blick nach dem Motto, aber ich kenne diese eine Qualität und die will ich. Mhm. Und dafür gehe ich. Wenn das mehr im Vordergrund steht, ist das andere nicht relevant, weil davon lässt du dich nicht aufhalten.
Mhm. Ja, okay.
Ja, weil dein Fokus in diese Richtung geht. Und daher empfehle ich erstmal die Neutralität und dann schaust du, was dann passiert.
Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen getadelt irgendwie, aber ich verstehe, was du meinst.
Was? Getadelt? Ach so. Ja, na, ist nicht wirklich. Ist einfach ein Hinweis. Ja, meistens fühlt man sich dann getadelt, wenn was dran ist. Mhm. Das wäre dann gut. Es ist, wie es ist. Und es ist gut, den Anspruch zu haben, frei zu sein. Das ist sehr gut. Und es dient, wenn die Orientierung da verbleibt. Das dient einfach, okay, ich sehe das. Es scheint eine Verhinderung zu sein oder ist eine. Ja, wen kümmert's? Ich will die Freiheit. Und das kann dir dann niemand nehmen. Sonst hat niemand gemerkt, dass in ihm irgendwas passiert ist, oder? Das ist schon ein bisschen schade, aber...
Ich habe mich ja schon geoutet.
Du hast es schon...
Ich auch gestern, ja. Richtig.
Ah, nee, ich meine jetzt nicht gestern. Gestern. Eben. Ich habe gesagt, ich will ein Buch schreiben.
Dann leg schon mal los.
Und schreiben oder erzählen?
Schreiben.
Kann das sein, Muni, dass... Also ich habe so den Eindruck, dass das viel lauter geworden ist, neben der Stille, die auch da ist. Aber dadurch, dass es durch dieses Hinschauen, durch dieses Schauen, dass man da viel mehr auch entdeckt, was dieser Wahrheit im Weg steht und dadurch das viel lauter erscheint.
Das ist wahr. Du siehst erst das Ausmaß dessen, was in dir passiert, was Freiheit verhindert. Nur so kann man es ja hinter sich lassen. Ich meine, es geht nicht darum, ja irgendwie mehr Qualitäten zu erleben oder zu akquirieren, sondern es geht darum, das zu sehen, was dir im Weg steht und das nicht mehr zu bedienen. Und dafür brauchst du Argumente für uns aus der Perspektive von ich bin Bestimmer, Handelnder und so weiter. Brauchst diese Argumente nach dem Motto, nein, davon lasse ich jetzt die Finger, weil das ist nicht dienlich. Aber wenn du das Ausmaß davon nicht siehst, kannst du dich davon nicht trennen. Ja. Geht nicht. Also musst das schon beinahe als widerwärtig empfinden, was sich durch dich ausdrückt. Das ist das beste Argument. Also bevor du irgendwas isst, wovon dir schlecht wird, lässt du es. Oder?
Ja.
Und das ist nicht anders. Muss für dich so fast so sein, dass dir dann danach schlecht wird, davon, wie du dich jetzt verhältst.
Auf der anderen Seite darf es aber nicht zu einem Kampf dagegen werden.
Das ist ja dann nicht ein Kampf, aber du siehst einfach, es bekommt ihr nicht.
Ja.
Und dann schluckst du es nicht.
Ja.
Von Kampf sprechen wir nicht.
Wenn es der Kampf wäre, wäre es plötzlich das Sehen sein wahrscheinlich. Weil der Kampf verhindert ja das Sehen.
Ja, ja. Und damit... musst du den ja dann auch wieder auflösen, weißt du? Macht nicht Sinn.
Naja, es ist so wie in einer Meditation zu sitzen und sich zu ärgern, dass schon wieder ein Gedanke auftaucht. Und dann kommen natürlich hunderttausende andere Gedanken folgend.
Ja. Du bist ja noch dran.
Nee, ich höre ganz aufmerksam zu.
Okay, gut.
Man muss dranbleiben, wie du sagst. Also, wie er sagt, einfach dranbleiben und es mit der Wahrheit, also diese Sehnsucht und es verändert sich was. Also, ich merke das. Es war schwierig alles gewesen, die letzte bisschen was, aber diese Änderung, so mein Switch in mein Leben, aber ich erkenne jetzt immer mehr, warum es geht und was für Dummheiten oder Muster und so weiter da aufpoppen.
Das ist das eine. Dabei sind wir jetzt auch thematisch und das hat der Peter ja auch schon angesprochen. Was weniger erwähnt wird und eigentlich das Wichtigste ist von allem, es geht nicht wirklich dauernd darum, jetzt mit dem, was man als Maßnahmen oder als Methoden oder als Meditation oder Orientierung hinzu und Öffnung zu bezweckt, sondern was am Ende dabei rauskommt oder dass man was loswerden will oder ablegen will oder mit irgendwas aufhören will. Das ist nicht das Zentrale.
Es geht darum,
dass man sich in irgendeiner Form, die einem selbst entspricht, dieser Qualität öffnen kann, die sich in dir selbst als Qualität präsentiert. So, und dazu wirst du treu sein. Das ist im Prinzip das, was für Corinna wichtig ist und für andere auch. So, das ist das, was ich leben will oder was mich erfüllt. Also, so wie manche eben sagen, mich erfüllt, wenn ich jetzt in einen Café gehe und Kaffee und Kuchen trinke. Ja, das muss jeden Tag sein. So musst du jeden Tag dann oder jeden Moment am besten dich öffnen in das, weil dich das erfüllt. Weil eigentlich ist es das Bestreben von Menschsein, die ganze Zeit erfüllt zu sein. So, und nicht irgendwas loszuwerden. Aber manchmal stellt sich was in den Weg, sodass man sieht, okay, ich kann nicht erfüllt sein, weil da bediene ich einen Mechanismus, der tut mir nicht gut. Das erledigt man so am Rande mit. Und dann fokussiert man sich wieder auf das, was man wirklich ist.
Ja, das Wichtigste, der Fokus.
Das ist das Prinzip. So. Bist du aber dauernd auf das Resultat fixiert und sagst, wenn es besser wird für mich, dann muss ich aber das und das und das nicht mehr machen. Das liegt nicht in deiner Hand. Also ist es wichtig, dann den Fokus da zu haben und der Rest ergibt sich von alleine. Und wenn du dich dann darum bemühen musst, dass irgendwas zu dir schauen, dann wirst du dich darum bemühen. Wenn es nicht ansteht, wirst du es nicht tun, dann ruhst du einfach in dieser Qualität. Und dann fragst du dich nicht, wo stehe ich heute oder habe ich das schon aufgelöst, habe ich das noch nicht aufgelöst oder kontrolliere ich noch oder nicht. Das fragst du dich nicht. So, und das geht nur dann, wenn man in sich selbst oder für sich selbst, indem man sich studiert hat, weiß, welche Öffnung in das, was man wirklich ist, für einen selbst passt. Dann ist das Resultat auch so, dass du nicht 500 Jahre warten musst oder sagst, ich werde es wahrscheinlich nie erleben, die Freiheit. Wenn du eine falsche Sadhana oder Öffnung hast in dich selbst und dich damit quälst, weil du denkst, jemand anders macht das und der kommt weiter, als du es jetzt schaffst oder schaffen würdest, also willst du es auch nutzen. Es muss etwas sein, was dich in deinem Tiefsten, in deinem Innersten berührt. Und das ist ein Selbstläufer. Sonst quälst du dich. Quält sich, so wie sich Gandhi gequält hat. Und dann die ganzen Leute mit sich noch. Die mussten alle noch lernen, nicht zu weben, aber Garn zu spinnen. Jeder hatte dann so ein Ding. Das gehörte dazu, wenn man Gandhianer war, musste man dauernd Garn spinnen. Ein Spinner sein. Hatte ich auch schon überlegt, ob wir das vielleicht hier einführen.
Stricken.
Weber.
Ja, Webstühle sind zu groß. Die kann man nicht mit auf die Reise nehmen. Na gut.
auf Probleme sich zu fokussieren und zu versuchen zu lösen, ist eine Ablenkung, direkt dahin zu gehen, wenn man wirklich ist, diesen Fokus auf das.
Ja, meistens ist es eine Ablenkung. Genau, wie geht's dir jetzt?
Es ist für mich immer so schwierig, Kritik einzustecken. Auch wenn es jetzt eigentlich ja nichts Schlimmes war, aber. Mhm. Weil ich ja diesen Perfektionsanspruch habe, was ja eigentlich lächerlich ist. Aber es ist schwierig für mich.
Ja, deswegen muss man dich immer wieder kritisieren. Ja, das ist ja meist die Lösung dafür. Für dich auch zu sehen, wie du damit umgehen kannst. Und dass es dir dann bewusst wird, okay, du kannst es nicht aushalten, weil du kontrollierst. Und siehst du wieder eine Folge davon, dass Kontrollieren einfach niemandem gut tut. Mhm. Und irgendwann mal zu sehen, dass das Hinweise sind für dich, die hilfreich sind und nicht gegen dich gehen. Und dass auch die äußeren Umstände, die dich dazu gebracht haben, zu kontrollieren, ja auch eine Hilfe sind. Das, ich meine, sonst könntest du nicht wissen, dass es als Thema in dir ist und du wärst vollkommen blind für Wahrheit und so weiter. Also dazu zählen auch die häuslichen Geschichten, also die Elternhäuser zählen auch dazu. Mhm. Das sind alles Menschen, die einem das dann vermitteln, was mit einem selber ist. Ohne das wäre es schwierig, das rauszufinden. Und das ist ganz wichtig, dass du Zugang zu deiner Angst bekommst. Denn vor jeder Kontrolle ist die Angst, dass irgendwas passieren könnte.
Ja, das stimmt. Also eine latente Angst ist eigentlich immer da. Also wenn ich jetzt so im Problem bin, ist immer auch eine latente Angst so da drunter.
Ja. Und der Raum zu geben, das ist wichtig. Ist die Angst nicht mehr, ist keine Kontrolle notwendig. Also das ist das Zentrale. Also der Versuch dann, mich zu kontrollieren, der kann nicht funktionieren. Aus dem Grund, weil er einfach nur eine Wirkung ist und keine Ursache.
Also man kontrolliert aus Angst quasi.
Ja.
Weil mir fällt manchmal gar nicht ein, was ich jetzt lassen könnte zu kontrollieren. Ich finde das irgendwie alles notwendig. Ne?
Ja, klar. Ja, klar.
Ja. Kann man damit auch spielen, indem man es übertreibt? Also wenn es jetzt nicht gerade gefährlich ist für das Äußere oder einem selbst? Indem man dann, wenn man sieht, jetzt ist gerade Kontrolle, kann man ja auch dann...
Naja, wenn du dann humorvoll damit umgehst, beispielsweise das im Außen mitteilst, um dann nicht in diesen Mechanismus gehen zu müssen.
Ja, also zum Beispiel, indem ich dann plötzlich mir einen Stuhl von unten angucke, weil ich jetzt meine, den müsste ich kontrollieren, weil ich habe ja eben noch kontrolliert, ob alle auch gut zu mir sind und wie ich nach außen wirke und so. Und jetzt will ich einfach mal einen Stuhl von unten.
Ja, kannst du machen, dann gewinnst du eine gewisse Distanz dazu. Kannst du machen, das ist ja Humor. Übertreibung ist ja Humor.
Ja.
Also Angst und Humor schließen sich ein bisschen gegenseitig aus, ne?
Das ist wahr.
Also muss man doch wiederum zuerst die Angst
anschauen. Ja, erst wenn er jetzt panisch in Angst wäre, würde sich den Stuhl von unten nicht angucken. Höchstens die Radieschen.
Na, da muss ich schon sehr in Angst sein.
Ja, natürlich, wenn die Angst da ist und ist total, dann ist man komplett ausgeliefert. Dann hilft nur noch der Versuch zu flüchten oder zu kontrollieren. Also ist wichtig, den Fokus da zu haben, in Bereichen, wo du da nicht total herausgefordert bist, sondern wo du einfach siehst, okay, da ist eine unterschwellige Angst, ja, und spür die doch. Öffne dich dem, dass du die nicht verdrängst. Mhm. Und dann wirst du mehr und mehr ein Gewahrsein dafür haben, wenn Angst da ist und dich der dann öffnen können. Damit erlöst du sie. Einfach indem du sie nur siehst, hast du sie auch schon erlöst. Indem du nur gesehen hast, da ist unterschwellig Angst. Das heißt, du bist dir dauernd gewahr, dass sie da ist. Und wenn du nichts damit anfängst, löst sie sich auf.
Ja, das ist. Ich mache morgens die Augen auf, dann ist Angst da. Das ist, aber ich mache das schon oft auch so, dass ich mich hinsetze und mich erstmal richtig, ja, ich sag mal, unwohl, ängstlich fühle. Also ich gehe da schon auch oftmals rein.
Super. Ja, ist doch schon gut. Mhm. Verlange nicht mehr von dir, es wird eh passieren.
Mhm. Ja, das ist ein kleiner Schritt, das sieht machbar aus für mich.
Ich finde, es ist kein kleiner Schritt. Also wenn du dich, so wie du gesagt hast, bewusst morgens hinsetzt und da erst noch mit der Angst bist, das ist so richtig gut. Mhm. Man kann sie ja nur dann nutzen, wenn sie da ist. Sonst nicht. Und wenn du weißt, sie ist jetzt da und du nutzt es und du überträgst es noch ein Stück weit mehr in den Tag, dann wirst du irgendwann sehen, dass da in vielen Situationen, in denen da vorher Angst war, keiner mehr ist. So geht das. Und dann wird es wieder selbstverständlich, nach dem Motto, ist eh nichts passiert, weil ich habe ja keine Angst. Ich hatte noch nie Angst. Hatte ich schon mal Angst? Ja, so geht's. Na gut.